Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Es entwickelt sich zu dem Instrument eine Beziehung wie zu einem Menschen.
Wolfgang Pannhofer, der Mann, der mit dem Cello reist.
Das Cello braucht ein eigenes Flugdeck, es muss ja neben mir sitzen.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint und einer neuen Folge der Reihe Kunst im Gespräch. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Wolfgang Pannhofer, der Mann, der mit dem Cello um die Welt reist und Anekdoten von seinen Konzerten und Auftritten in österreichischen Kulturforen erzählt.
Was hört man, wenn man nichts hört? Oder hört man etwas, was man hören will, oder hört man das, was man tatsächlich hört, also das Sesselrücken oder das Räuspern oder das Husten? Was hört man da?
4 Minuten 33 und kein Ton. Das war die Zugabe des Cellisten Wolfgang Pannhofer anlässlich eines Konzertes im österreichischen Kulturforum in New York, organisiert vom damaligen Leiter Christoph Thun Hohenstein. Ein Ereignis, das in der New York Times eine halbe Seite lang beschrieben wurde.
Ja, es schade, ich kann es jetzt leider nicht spielen. Das war ein Programm mit fast ausschließlich österreichischer zeitgenössischer Musik, also zeitgenössisch, also nach 1945. Und John Cage, dieses berühmte Stück, 4 Minuten 33 Sekunden, das war sozusagen eine Verbeugung Richtung der amerikanischen Kultur. Und es gab einen Kritiker in diesem Konzert von der New York Times. Und die New York Times hat einen halbseitigen Bericht gebracht, was natürlich sensationell war, weil auf der einen Seite eine Kritik überhaupt in der New York Times und in dieser Größe und auch dort den Hinweis zu bekommen, wie wichtig diese Tätigkeit des Kulturforums ist. Und das Kulturforum in New York ist ja auch architektonisch ein ganz besonderes Merkmal und Kennzeichen der Stadt. Das ist schon sensationell gewesen. Und der Kritiker hat also sehr lange darüber geschrieben, was ich nicht gespielt habe. John Cage, dieses berühmte Stück, 4 Minuten 33 Sekunden. Das war übrigens eine Transkription von mir selber. Ich habe das Stück, das für Klavier geschrieben ist, original dann halt für Cello transkribiert mit einer ganz eigenen Interpretation. Und auch in Teheran im Kulturforum präsentiert. Und zwar war das auch ein Projekt, wo ich einen Vortrag gehalten habe, auch dann dort an der Universität, Musik in Österreich, Cello-Musik in Österreich nach 1945. Und da habe ich das Stück von John Cage als Schlussstück genommen. Natürlich ist das jetzt nicht österreichische Musik, aber es ist zumindest ein Österreicher, der es transkribiert hat, und habe dann eine Diskussion begonnen damit und gefragt, was halten Sie davon? Und das ist ja das Interessante für mich gewesen, weil in Teheran hat man das natürlich nicht gekannt. Insofern war diese Grundidee, die da bei Cage vorhanden ist, nämlich diese Fragestellung, was hat der Zuhörer für eine Bedeutung für das Musikstück? Wie weit ist der Zuhörer Teil dieser Kunst durch die Perzeption? Was hört man, wenn man nichts hört? Oder hört man etwas, was man hören will? Oder hört man das, was man tatsächlich hört? Also das Sesselrücken oder das Räuspern oder das Husten. Was hört man da? Was sind da für Assoziationen? Und das ist natürlich, wenn man nichts hört, relativ klar festmachbar. Wenn man etwas hört, bringt man ja auch eine solche Erwartungshaltung mit. Insofern ist das ja auch sehr spannend, ganz generell für die Perzeption von Musik, aber nicht nur von Musik, sondern von Kunst im Allgemeinen. Und die Reaktion in Teheran war dann so, dass der eine gesagt hat, ich habe Beethoven gehört, haben Sie nicht Beethoven auch gehört? Der zweite hat gesagt, macht das jetzt einen Unterschied, ob die Blätter weiß sind? Also man legt da drei Blätter auf, nicht? Also das ist ein dreisätziges Werk, wie Cage das beschreibt. Oder schwarz, oder der dritte hat dann von irgendeiner Sufi-Grundhaltung gesprochen und dass das doch ganz klarerweise dieses oder jenes sein soll. Und in New York war es natürlich ganz klar, dass das Stück sehr bekannt ist. Insofern war es für mich sehr lustig, diesen Unterschied da auch zu erleben von unterschiedlichen kulturellen Backgrounds.
Wer wurde in New York eingeladen? Wer hörte zu?
Es war die Zielsetzung, und ich glaube, dass das wirklich auch sehr, sehr gut gelungen ist, dass ein möglichst weites Publikum angesprochen wird. Es gab in New York diesen Wiener Stammtisch, nicht? Also die Leute, die flüchten mussten vor dem nationalsozialistischen Schreckensregime, die haben ja dort auch in New York einen Stammtisch gehabt. Und da waren sehr viele Leute, die eben auch gekommen sind mit diesem Österreich-Connex. Also zum Beispiel habe ich die Familie Rosé, also Familie Schönberg dort kennengelernt und viele andere auch. Und wie gesagt, es ist ein sehr offenes Publikum, sehr weit gefächert. Natürlich, Teheran hat den Aspekt, dass das Kulturforum ja auch ein großer Platz war, wo viele Leute gekommen sind, Jugendliche gekommen sind, um Deutsch zu lernen, weil das einer der wenigen Plätze war, wo Männer und Frauen einander ungestört, unbeobachtet und unbestraft treffen konnten. Das heißt, es hat sehr viele Leute gegeben, die Deutsch gelernt haben. Und es gibt natürlich in Teheran sehr wohl eine gewisse Schicht von Menschen, die eine sehr starke Westausrichtung haben. Also Leute, wo die Eltern ein halbes Jahr in Amerika gelebt haben und ein halbes Jahr im Iran, oder auch viele, die in Österreich gearbeitet haben. Also ein Freund von mir ist in Österreich geboren und dann kam die Revolution und die wollten dann schnell noch das Haus verkaufen und sind aber dann dort hängen geblieben. Und die sind natürlich alle sehr westlich orientiert und haben in dieser Zeit doch sehr viel Schwierigkeiten gehabt, auch da westliche Musik zu hören. Also insofern war das dann schon ein relativ selektives Publikum. Aber ich habe dort auch Sachen erlebt, wie ein Konzert, das ich gespielt habe an der Universität. Das wurde dann auch vermittelt über das Kulturforum. Und dann war das Problem, dass man gesagt hat, ja, das kann aber nicht sein, weil das ist heute der Geburtstag von einem Propheten so und so. Und das war aber ausgemacht, dass wir spielen. Und dann haben die gesagt, ja, also er kann schon spielen, aber es darf nicht geklatscht werden. Und dann haben wir gesagt, okay, also dann darf nicht geklatscht werden. Und was haben die Leute gemacht? Die haben nicht geklatscht, sie haben getrampelt. Also insofern war das immer großartig, dass die Bevölkerung dort Wege gefunden hat, irgendwie die Regeln so zu umschiffen, dass sie dann doch ihre Freude ausdrücken. Ich habe auch etwas sehr Lustiges dort erlebt, ein Konzert, also angeblich das erste nach der Revolution in Isfahan, das wir gespielt haben. Und während dem Konzert stehen Leute auf und gehen dann nach vorn. Wir wurden da betreut von der Dame, also der Deutschlektorin der Universität. Und das Publikum stand auf und hat dort Zetteln der Dame in die Hand gedrückt. Und am Ende des Konzerts kommt sie zu uns und sagt, also das war hervorragend, das hat ihnen so gut gefallen, so dass die Leute jetzt ihr während dem Konzert eben Zetteln in die Hand gedrückt haben, wo drauf steht, dass sie als Zugabe hören wollen. Und ich nehme also dieses Backel in die Hand, also alles natürlich, es waren vielleicht 500 Leute im Publikum, in dieses Backel in die Hand. Ich sehe, das erste Stück, das gewünscht wurde, war die 9. Symphonie von Beethoven. Das zweite Stück, die 9. Symphonie von Beethoven. Also es war, würde ich sagen, 95%, wir waren in einem kleinen Klammermusikensemble, also mit einem philharmonischen Kollegen und einer Pianistin und einer Flötistin waren wir dort. Und mir ist es erst dann später gedämmert, das ist ja eine politische Botschaft. Freude, schöner Götterfunken, nicht? Ist ja eine politische Botschaft. Und diese Art von Mitteilungen habe ich halt dort immer wieder erlebt. Und das ist natürlich in New York nicht notwendig.
Sehr interessant. Sie waren ja auch in Ägypten.
Das Kulturforum hat Konzerte ermöglicht mit dem dortigen Kairo Symphony Orchester. Das ist ein herrlicher Saal. Also diese Oper, da gibt's ja in Kairo eine Insel, da ist also die Oper drauf mit einem wunderbaren Konzertsaal. Und da habe ich auch wieder die Probleme, also das wäre ein eigenes Thema, das auch Bücher füllen könnte, nämlich das Reisen mit dem Cello.
Ein Cello hat etwa eine Größe von 1,5 Meter. Das kann eine platzergreifende Herausforderung werden. Nicht nur der Größe wegen, sondern auch wegen des Wertes braucht das Cello im Flugzeug einen eigenen Sitzplatz.
Ich hatte also einen Vertrag, mit diesem Orchester zu spielen, und ich habe dann gewartet, dass ich da schriftliche Unterlagen bekomme, und es kam nichts und es kam nichts und es kam nichts. Also dann endlich habe ich dort angerufen und habe gesagt, entschuldigen Sie, jetzt müssen Sie mir schon was schicken, ich möchte was in der Hand haben. Und die haben mir dann einen Vertrag geschickt auf Arabisch. Dann habe ich gesagt, das ist zwar sehr nett, aber ich glaube nicht, dass ich in einer Woche Arabisch so gut lernen kann, dass ich da, schicken Sie mir das doch in Englisch oder in irgendeiner Sprache, die ich spreche. Also kam das in Englisch und Arabisch mit der letzten Klausel. Im Zweifelsfall gilt die arabische Version. Gut, also ich habe dann gesagt, gut, also ich lasse mich darauf ein, Adventure ist alles. Und ging dann zur Egypt Air, wo mir gesagt wurde, dass das Ticket für mich und das Ticket für das Cello braucht ein eigenes Flugticket, muss ja neben mir sitzen, dann deponiert sei. Ich kam dorthin und die Dame fragte, sagen Sie, was spielen Sie denn? Habe ich gesagt, na, ich spiele Cello. Sagt sie, spielen Sie nicht Violoncello? Sagte ich, na, das ist das Gleiche. Sagt sie, nein, Violoncello braucht 3 Tickets, Cello braucht 1 Ticket. Ich habe gesagt, einfache Lösung, ich spiele Cello. Also ich gesagt, das glaube ich nicht. Also, gut, wir haben also dann ein bisschen verhandelt, was ich spiele. Dann hat sie also akzeptiert, dass ich Cello spiele und nur ein Ticket brauche. Und dann kam ich also nach Kairo und wusste also wirklich nicht, was mich da erwartet. Und das dortige Orchester ist eigentlich ein post-sowjetisches Orchester. Also viele der Leute, die dort spielen, sind aus der ehemaligen Sowjetunion. Und das war also ein wirklich ganz, ganz tolles Orchester. Nur der Tag, an dem ich hätte spielen sollen, war ein Tag, an dem der damalige Präsident Mubarak gefunden hat, also er braucht diesen Saal, um da irgendeine Feier zu machen. Und wie es so schön heißt, im Zweifelsfall gilt die arabische Version. Jetzt war die Geschichte halt die, dass wir gesagt haben, wir müssen dieses Konzert verschieben. Das konnte aber nicht an oder in einen anderen Saal machen. Das musste aber dann einen Tag vorher sein. Dann gab es natürlich weniger Publikum, aber dafür hat das Fernsehen mitgeschnitten. Also insofern hat das Kulturforum in Kairo auch sehr spannende Zeiten erlebt. Und ich habe das aber wirklich sehr genossen. Und diese Zusammenarbeit mit dem Orchester, das war wirklich von erstaunlicher Qualität.
Mittlerweile hat sich Wolfgang Pannhofer mit einem Pianisten und einem Geiger zum Amadeus-Trio zusammengefunden, reist mit ihnen musizierend um die Welt, spielt Kammermusik.
Für mich ist Kammermusik die feinste Art des Musizierens. Dass dieses Trio zustande gekommen ist, hat eine unglaublich lange Vorgeschichte, die dahin geht, dass ich einmal ein Konzert im Kulturforum in Warschau gespielt habe, das dazu geführt hat, dass die Leiterin des Kulturforums in Warschau gesagt hat, dass es ihr so gut gefallen hat, sie wird die anderen Leiter der Kulturforen auch informieren. So kam ich dann zu einer Einladung zum Kulturforum nach New York und der damalige Leiter Christoph Thun-Hohenstein hat vermittelt, dass ich dann in der Carnegie Hall spiele. Aber man weiß nie, bei welchem Konzert wer anwesend ist und wozu das führt. Ich habe dann auch in dieser selben Tournee ein Konzert in Iowa gespielt und dieses Konzert hat dazu geführt, dass ich diesen Geiger kennengelernt habe, Wolfgang David, mit dem ich dann später in Moskau gespielt habe, im wichtigsten Saal mehrmals. Wir waren gemeinsam in Kolumbien, wir sind nächste Woche in der Suntory Hall in Tokio. Und wir haben also wirklich sehr, sehr viel gemeinsam gemacht. Hätte es dieses Konzert in Warschau nicht gegeben, hätte es das Konzert in New York nicht gegeben. Das hat sozusagen einen ganzen Schneeball-Effekt gehabt. Den Pianisten haben wir relativ spät jetzt gewonnen. Das war in der Corona-Zeit. Und wir haben uns gedacht, dass wir diese Corona-Zeit einerseits nützen, so dass eben möglich war, Programme zu erarbeiten und Projekte zu planen, uns aufeinander einzuspielen. Und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt beim Musizieren, dass man auch ungefähr abschätzen kann, was die Kollegen auf der Bühne machen. Denn es ist immer etwas anderes, etwas zu proben oder in einem Konzertsaal vor Hunderten oder Tausenden Leuten zu sitzen und dann vor denen zu spielen. Insofern bin ich wirklich extrem glücklich über dieses Trio, das Amadeus-Trio, das wir hier gegründet haben. Der Name ist natürlich einerseits ein Auftrag, was die Programmgestaltung betrifft, weil wir halt den Schwerpunkt österreichische Musik haben. Auf der anderen Seite mein Kollege Wolfgang, David heißt Wolfgang, ich heiße Wolfgang und der Bruder vom Pianisten heißt auch Wolfgang, der spielt aber nicht Klavier, also nehmen wir halt den Bernhard. Aber es ist einfach ein großes Vergnügen und eine wirkliche Bereicherung, bis ins kleinste Detail zu arbeiten. Und das Fantastische ist an der ganzen Geschichte, man lernt nie aus.
Sie treten aber auch als Solist auf.
Absolut. Und das ist mir auch wichtig. Und ich glaube, dass es auch für ein Kammermusikensemble gut ist, wenn alle Beteiligten eine gute solistische Erfahrung haben.
Wer hat Sie am meisten geprägt?
Ich habe das große Privileg, in der österreichischen Musiktradition aufgewachsen und eingebettet zu sein. Und hatte auch die große Chance, sehr jung, nämlich schon mit 17, bei den Wiener Philharmonikern zu substituieren. Und ich habe da sehr viele ganz, ganz tolle Musiker kennengelernt und mit vielen hervorragenden Dirigenten gearbeitet. Ich habe dann einen hervorragenden Cellolehrer in England gehabt, den Ralph Kirschbaum, der ein Amerikaner ist, der jetzt in Los Angeles den Bertie Gorski Cellist hat. Das ist einer der wichtigsten Cellolehrer, der hier eigentlich viel zu wenig bekannt ist. Ich habe aber dann auch mit Boris Becker-Menschikow, mit Tortelier, mit also diesen großen alten Meistern gearbeitet, mit Stephen Isserlis. Ganz besonders bereichernd, musikalisch bereichernd war meine Zusammenarbeit mit Andras Schiff, der ja ein Pianist ist, aber der ein so unglaubliches Wissen und eine so faszinierende Musiker und kulturelle Persönlichkeit ist, dass man wirklich jede Minute davon genossen und bin sehr dankbar, dass ich das erleben konnte.
Wolfgang Pannhofer stammt aus einer Künstlerfamilie. Die Musik wurde ihm in die Wiege gelegt und auch die Kultur der Hauskonzerte. Mit seiner Frau Almut pflegte sie nach wie vor.
Ja, mein Vater war Professor an der, das was heute die Musikuniversität ist, für Klavier und auch Klavierkammermusik. Meine Mutter war Pianistin, mein Großvater war Geiger und hat eine Musikschule gegründet. Mein Bruder ist Geiger. Also es gibt von Barenboim diese schöne Geschichte, nicht? Der Barenboim hatte einen Onkel und eine Tante und Eltern, die alle Klavier unterrichtet haben und er hat immer gesehen, dass Kinder kommen mit Noten und die haben mit Klavier gespielt und dann sind sie wieder gegangen und das ist der nächste. Und er war dann 11, als er draufgekommen ist, dass es Kinder gibt, die nicht Klavier spielen können. Und mir ist es eigentlich genauso gegangen. Also ich war völlig überrascht herauszufinden, es gibt Kinder, die spielen kein Instrument. Also das war für mich einfach undenkbar. Und ich habe noch ein bisschen etwas von dem, was ja leider völlig verloren gegangen ist, von dieser Hausmusikkultur, dass Ärzte sich zusammengesetzt haben und Anwälte und Lehrer und was weiß der Kuckuck und die einfach Streichquartette gespielt haben. Das habe ich noch ein bisschen miterlebt. Also das war für mich schon auch sehr prägend, in diesem Umfeld zu sein. Und meine Eltern haben ja natürlich auch zu Hause unterrichtet und insgesamt hatten wir 5 Klaviere. Also mit 5 Klavieren und 2 Klavierlehrern als Eltern habe ich dann gedacht, es ist besser, ich spiele Cello nicht Klavier. Und ich glaube, dass ich da sehr gut getan habe, das so zu machen. Ich sehe mich schon natürlich auch in dieser österreichischen Musiktradition, die auch meines Erachtens nach davon lebt, dass sie immer weiterentwickelt werden muss.
Sie pflegen ja die Hausmusik auch noch mit Ihrer Frau, die ja auch aus der Kammermusikfamilie kommt.
Schon, aber wie das halt eine traditionelle Verbindung ist, sie ist Ärztin, ich bin Musiker, also Ärzte und Musik, das geht irgendwie Hand in Hand und da gibt es ja wirklich auch sehr viele überlappende Aspekte.
Nämlich?
Ja, die Idee einer Heilung, einer Gesundheit, dass man etwas für andere tut, dass man selber nicht so wichtig ist, sondern dass man für andere etwas Gutes tut.
Wenn Sie jetzt davon gesprochen haben, dass die Musik auch weiterentwickelt werden muss. Würden Sie sagen, das Hören der österreichischen traditionellen Musik ist ein anderes als noch vor 30, 40 Jahren?
Das ist eine sehr spannende Frage, die eine sehr weitreichende Antwort implizieren könnte. Es ist natürlich so, dass sich Hörgewohnheiten verändern, dass Hörgewohnheiten von vielen verschiedenen Faktoren abhängen. Also da sind wir wieder bei John Cage. Erwartungshaltungen, wir sind bei der Frage der Originalmusikinterpretation, wir sind bei der Frage, was haben wir heute für eine akustische Umweltverschmutzung, wie hören wir dadurch Musik anders, was sind unsere Erwartungen allein an den Lautstärkenpegel, wie hat sich Musik überhaupt in der Aufführungspraxis verändert. Und das ist natürlich einerseits an verschiedenen Orten fluktuierend, aber natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, in welchem Land man ist. In Amerika oder in Russland, in solchen Ländern hört man Musik auch wieder mit anderen Ohren als bei uns.
Wenn das Amadeus-Trio reist, nimmt es darauf Rücksicht?
Nein. Wir spielen das, wovon wir überzeugt sind, dass wir zu dieser Interpretation stehen können. Und wo wir glauben, dass das ist, was eigentlich der Komponist sagen wollte.
Was gehört zum Repertoire beispielsweise jetzt in Tokio?
Wir machen hauptsächlich Österreichisches, also in dem Fall Haydn-Trios in das Ungarese. Dann machen wir Beethoven, Gassenhauer und Schubert B-Dur. Also es ist wirklich ein sehr österreichisches Programm. Und dann als Zugaben diese großartigen Stücke von Fritz Kreisler, die also wirklich von einem solchen Wiener Charme und Witz sind, mit einem solchen Know-how, wie er die Musik und die Harmonien gesetzt hat, dass es ein großes Vergnügen ist, das zu spielen. Und die Leute sind natürlich begeistert, sowas zu hören. Und in Japan besonders, weil das Wienerische halt in Japan auch eine richtige Marke ist.
Schaut ihr auch bei einem Kulturforum vorbei?
Das haben wir durchaus vor. Also eines der Pläne ist da jetzt in der Scala ein Konzert zu machen. Die haben nämlich auch einen Kammermusikzyklus und das wird dann wahrscheinlich über das Kulturforum auch laufen. Aber wir haben durchaus vor, jetzt auch über Kulturforen Konzerte zu machen. Bisher haben wir das alle drei separat gemacht, aber als Trio noch nicht, weil wir als Trio ja relativ junges Ensemble sind. Aber ich meine, ich glaube, ich habe in 15 Kulturforen gespielt oder so. Und da möchte ich schon sagen, eines der wesentlichen Kulturforen, jetzt abgesehen von New York, war auch das Kulturforum in Warschau. Ich habe auch dort in Warschau über das Warschauer Kulturforum mit vielen, vielen Orchestern zusammengearbeitet. Ich habe über Warschau dann eine Konzerttournee gemacht mit einem Orchester dort und dann in Wroclaw gespielt. Dann war der Botschafter dort, der da nach Laibach gegangen ist. Der hat mich dann an das dortige Kulturforum weitervermittelt. Dann habe ich über das Kulturforum in Laibach Konzerte gespielt. Und aus dieser Konzerttournee ist eine Freundschaft entstanden zu dem Leiter der Jeunesse in Slowenien. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich über viele, viele Jahre im Festival Plate unterrichtet habe und Konzerte gespielt habe, dass ich dort beim EU-Beitrittskonzert Sloweniens gespielt habe mit dem slowenischen Opernorchester, dass ich eine Aufnahme gemacht habe eines Konzerts eines slowenischen Komponisten, Orchester, das er genannt hat, Wolfgang Concerto. Also, da gab es dann wirklich eine unglaubliche Verbreiterung dieser Grundidee, die eigentlich bei diesen Kulturforen ja da ist, dass es ja nicht sozusagen ein enges Publikum sein soll, sondern dass das ja eine Nachfolgewirkung haben soll. Und das hat also wirklich da ganz, ganz hervorragend funktioniert.
Wir haben in diesem Kunst im Gespräch Podcast bereits die Kritik der New York Times anlässlich eines Konzerts im New Yorker Kulturforum angesprochen. Wesentlich früher wurde in der Wiener Zeitung ein Konzert, das in Wien gegeben wurde, begeistert kritisiert. Da war von einem zweiten Rostropowitsch die Rede, von einem hinreißenden Cellisten, der die Bögen mit knisternder Spannung erfüllte. Ein Cellist von Format, der einmaligen Darstellungskunst, der alle Charakteristika auskostete und von Satz zu Satz erstaunliche Wandlungsfähigkeit bewies. In einer anderen Kritik ist von perfekter Technik, effektvoller Handschrift, von völlig klangvoller und kultivierter Sprache die Rede, von feinem Gespür für barocken Stil, bei Bach beispielsweise. Kurzum, in Panhofers Händen wird das absolut brillant, war in der Washington Post anlässlich des Debüts in der Carnegie Hall zu lesen. Wie nehmen Sie diese Kritiken wahr?
Also ich versuche diese Kritiken mit Demut und Distanz wahrzunehmen. Natürlich, wenn es gibt Kollegen, die sagen, sie lesen es nicht. Ich lese sie schon und freue mich darüber. Natürlich, wenn sie positiv sind. Ich würde sagen, dass ich versuche, mein größter Kritiker zu sein, denn das Wesen, Qualität zu erreichen, ist meines Erachtens nach immer das Hinterfragen. Mit Rostropowitsch verglichen zu werden, ist natürlich sehr schmeichelhaft, obwohl ich da doch eher
lieber Wolfgang Panhofer bin.
Lieber ein erster Wolfgang Panhofer als ein zweiter Rostropowitsch. Humose ist es ein bisschen abzuwandeln. Aber was natürlich Rostropowitsch, dieser großartige Cellist, sehr gut verstanden hat, ist, dass es beim Musizieren und beim Cellospielen um Kommunikation geht. Dass es nicht ausreicht, schön zu spielen, gut zu spielen, sondern man muss etwas vermitteln wollen. Und dieses Vermitteln wollen, das hat er wirklich in großartiger Weise geschafft. Und ich glaube, das ist ja eigentlich der Auftrag, den wir Künstler alle haben. Da geht es ja nicht nur darum, dass wir sozusagen perfekte oder möglichst gute Kunst machen, sondern wir wollen ja auch etwas ausdrücken und wir wollen ja etwas mitteilen, wir wollen etwas sagen.
Wenn Sie Hauskonzerte spielen, spielen Sie mit demselben Eifer, mit demselben Perfektionswillen auch vor einem kleinen Publikum wie vor einem großen?
Der Anspruch ist immer gleich. Es macht keinen Sinn, nicht gut spielen zu wollen. Man muss an sich selber, ich spiele ja auch nicht nur für die anderen, ich spiele ja auch für mich. Es macht einfach eine so unglaubliche Freude, in der Früh das Instrument in die Hand zu nehmen, diesen so wirklich wunderbaren, einen ja umhüllenden, umarmenden Klang wahrzunehmen. Dieses traumhafte Instrument. Man merkt, wie dieses Instrument gebaut ist, wie viel Liebe, wie viel Konzept einer Klangschönheit da drinnen ist, nicht? Es gibt ja da auch bei den besten Instrumenten sehr unterschiedliche Richtungen. Es kann ein Instrument hell und klar und offen, wie helles Porzellan sein oder mehr wie sonniger Rotwein im Klang sozusagen haben. Und das ist einfach dieser Anspruch. Ich möchte, wenn ich spiele, immer bestmöglich spielen.
Wer hat denn das Instrument gebaut?
Das ist ein sehr schönes, altes venezianisches Instrument aus 1750.
Wie passt man darauf auf, wenn man mit einem Cello, das ja nicht gerade sehr handlich ist, auf Reisen geht?
Es wird zur Selbstverständlichkeit. Es war jetzt zweimal so in den letzten Jahren, dass ich ohne Instrument gereist bin und ich dachte, fällt ja was. Mir ist es wirklich abgegangen. Ich glaube, es entwickelt sich zu dem Instrument eine Beziehung wie zu einem Menschen. Denn wie ich dieses Instrument behandle, hat ja eine ganz, ganz große Auswirkung, wie es dann klingt. Und das ist ja eine große Parallele mit Kontakt mit anderen Menschen. Wie ich zu anderen Menschen bin, so reagieren sie dann auch nicht. Und insofern macht es ja auch einen großen Unterschied, wer dieses Instrument gespielt hat, weil man mit dem Spiel, mit der eigenen Klangvorstellung, die man ja formt, das Instrument auch formt. Es gibt also da auch die Untersuchungen, wie sich da die Feuchtigkeit im Holz verändert und ähnliches. Also
durch das Spiel?
Durch das Spiel. Durch denjenigen, der das gespielt hat. Ich habe jetzt ein ganz hervorragendes Guarneri-Cello gehabt und ich habe gemerkt, die Leute, die das gespielt haben, die hatten eine völlig andere Klangvorstellung als ich. Ich meine, das Cello war toll, aber es hatte nicht diese Geschmeidigkeit, diesen Klang, dieses unglaubliche Klangspektrum, das ich haben möchte, wenn ich spiele.
Ist das ein warmer Klang?
Es ist ein unglaublich warmer Klang. Es ist ein sinnlicher, warmer, umhüllender Klang. Ich kann mir eigentlich keinen schöneren Klang vorstellen. Das ist jetzt mein Klang. Ich habe jetzt ja einige Instrumente und auch Freunde da eingeladen, auch Freunde, die wirklich viel Musik gehört haben und viel von Musik verstehen, auch Musiker. Und habe sozusagen einen Art Blind-Test gemacht und Instrumente miteinander verglichen. Und auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Schönheitsideale, aber eines haben sie alle gesagt, sie haben gesagt, das ist einfach dein Cello. Und mit diesem Cello kann ich das ausdrücken, was ich ausdrücken will, was mir wichtig ist.
Geben Sie dieses Wissen auch weiter, unterrichten Sie?
Ich liebe Unterrichten. Das ist einer der schönsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Jemanden diese unglaublich komplexe Sache eines Instrumentenspielens nahezubringen. Das ist so dermaßen vielseitig. Da geht's um Kulturverständnis, da geht's um einen selber. Es geht um, wie reagiere ich? Wie funktioniert der Körper? Wie funktionieren Bewegungsabläufe? Wie funktioniert die Atmung? Was gibt es für eine Verbindung zwischen Musik und Atmung? Welche Schönheitsideale habe ich? Wie sehr kann ich loslassen? Wie sehr ist Kontrolle und Freiheit vereinbar? Es ist so viel Know-how dabei. Und ich habe jetzt einen Schüler, der privat zu mir kommt und der kein Profimusiker ist, den ich sehr, sehr gerne habe und der zu mir gesagt hat, er entschuldigt sich, der kann, also er ist ein ganz berühmter Filmemacher, er kann nur 3 Stunden am Tag üben. Und ich habe ihn gefunden. Also, was Schöneres kann mir nicht passieren, dass Leute wirklich mit so einer Freude zu mir kommen und mit so einer Freude dieses Instrument spielen. Was will man mehr als Lehrer? Also es ist wirklich sehr, sehr bereichernd und wie man im Englisch sagt, rewarding.
Gibt es einen Wunsch, den Wolfgang Panhofer für die Zukunft als Musiker hat?
Ja, dass wir wieder zu einer Welt zurückkommen, wo man in der ganzen Welt spielen kann und nicht nur in gewissen Teilen der Welt, wo es möglich ist, dass wir diese Idee des Friedens und des Gemeinsamen in der ganzen Welt wieder auch in der Realität umsetzen können.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ein großes Vergnügen. Ich danke.
Wolfgang Panhofer, der Musiker, der mit seinem Cello um die Welt reist, bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, inspiriert durch die Auslandskultursektion des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Im nächsten Kunst im Gespräch-Podcast hören Sie Daniela Mitterberger, die Architektin und Wissenschaftlerin, die bei der Triennale di Milano Daphnis Skin präsentiert. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.